Als ich heute Morgen im Losungsbuch gelesen habe, den Namen dieses Sonntags, der ja im Kirchenjahr so beschrieben wird, dass jeder Sonntag einen Namen hat, steht da, heute ist der Sonntag Exaudi. Höre meine Stimme. Aus dem Psalm 27, Vers 7. Und ich wollte gerne diesen Sonntag oder diese Zeit jetzt unter ein Thema stellen, das heißt Bete und Arbeite. Man kann es auch lateinisch sagen, dann heißt es Ora et Labora. Ich bin unterwegs gewesen mit meiner Frau vor mehreren Jahren schon in einem kleinen Ort in Franken. Und als wir diesen kleinen Ort erstmal erkunden wollten, wo wir eigentlich jetzt sind, sind wir an einem Haus vorbeigekommen und an diesem Haus war ein Bild. Das habe ich euch mitgebracht. Da steht drauf, zwei Lebensstützen brechen nie. Gebet und Arbeit heißen sie. Ist ein bisschen altdeutsche Schrift. Das ist wohl wahr, aber der Inhalt ist immer noch genauso wertvoll. Und das hat mich seit Jahren zum Nachdenken gebracht. Was könnte man dazu sagen? Bete und arbeite. Heißt also, arbeite, als wenn Beten nichts nützt. Und bete, als wenn Arbeiten nichts nützt. Augustinus oder Luther war es, der diese überzeugende Weisheit weitergegeben hat. Auf jeden Fall steckt in diesen Worten viel mehr Inhalt, als man sich im Moment denken kann beim schnellen Hinsehen. Sie beinhalten nämlich die indirekte Aufforderung, sowohl im vollen Ausmaß zu beten, als ebenso auch hundertprozentig zu arbeiten. Also nicht die eine Seite mehr zu betonen oder die eine andere Seite ganz zu vernachlässigen. In der Bibel finden wir Personen, die das Gleichgewicht zwischen Beten und Arbeiten recht gut praktiziert haben. Und eine solche Person, die wir kurz begucken wollen, ist Nehemia, ein uns bekannter Mann aus dem Alten Testament. Der kann uns ein Vorbild sein. Ich will jetzt die ganze Geschichte auch aus Zeitgründen nicht komplett lesen. Das ist einfach, wäre gut, lest ihr mal zu Hause vielleicht wenigstens die ersten beiden Kapitel vom Buch Nehemia. Nehmt euch einfach die Zeit mal und versetzt euch in das Alte Testament, in die Zeit damals, wo Nehemia gelebt hat. Das steht im Nehemia Kapitel 1. Nehemia, will ich kurz erzählen, lebt also im Exil. Er ist weit entfernt von seiner Heimat, von Jerusalem. Aber er begleitet dort in dieser fernen Gegend eine sehr hohe Stellung. Er ist Mundschenk beim König. Heißt also, er ist derjenige, der, sagen wir mal, zuerst schlucken muss, ehe der König den Wein kriegt. Und wenn er dann noch lebt, kriegt auch der König den Wein. Hat eine sehr hohe, verantwortungsvolle Position. Aber seine Gedanken gehen immer wieder nach Jerusalem. Immer wieder muss er an Jerusalem denken, die Stadt Gottes. Wie wird's da sein? Und in eben diesem ersten Kapitel Nehemia erfahren wir, dass eines Tages ein Bruder kommt von ihm und einige Leute dazu und ihm berichten über den Zustand der Stadt. Und da will ich mal zwei Verse zunächst lesen, was die sagen. Nehemia 1, Vers 3, und sie sagten zu mir, die Übriggebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Das ist die Botschaft. Das erfährt Nehemia jetzt. Und weil er in Gedanken schon oft dort ist, wird er jetzt richtig tief traurig. Und als nächstes geht er ins Gebet. Und wenn wir das weiterlesen, heißt es, und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Herrn, vor dem Gott des Himmels. Und ich sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israel, deine Knechte, vor dir beten. Das ist das, was dem Nehemia auf dem Herzen liegt. Er weiß nichts anderes jetzt zu tun. Er ist fertig nach der Botschaft. Als zu dem Gott des Himmels, zu dem Herrn aller Herren zu gehen und ihm das zu klagen. Und wenn wir weiterlesen ins zweite Kapitel hinein, erfahren wir, dass das gefruchtet hat. Dass nämlich Gott genau das Gebet erhört hat. Da erfahren wir nämlich, dass der König ihn verstanden hat. Und ihn sogar hat ziehen lassen. Und sogar alles gegeben, was er brauchte. Und hat gesagt, gut, du bist so traurig, das mag ich nicht. Du sollst wieder froh werden, geh deinen Dienst, geh nach Jerusalem. Schau dir das an, sieh zu, was du machen kannst. Das war die eine Seite dieses Gebet und dann sehen wir die andere Seite, arbeite, bete und arbeite. Was macht Nehemia? Ich will uns nur zwei Verse lesen aus dem zweiten Kapitel, den Vers 11 und 12. Da ist es nämlich soweit, da lesen wir, und ich kam nach Jerusalem und war 3 Tage dort. Und ich machte mich bei Nacht auf und einige wenige Männer mit mir. Ich hatte aber keinem Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Kurz zusammengerafft, ich machte mich bei der Nacht auf. Muss erstmal niemand groß merken. Machen Bestandsaufnahme, eine Übersicht. Komma, für Jerusalem zu tun. Was ist für Jerusalem zu tun? Das Gebet. Und auf der anderen Seite die Arbeit. Ich kann nicht nur klagen, dass es so ist, wie es ist. Ich muss mich aufmachen. Und das hat Nehemia gemacht. In der Nacht wenigen Leuten gesagt, was er vorhat. Und überlegt, was kann ich tun? Bete und arbeite. Als ich mich vor 22 Jahren entschlossen habe, nach langer Überlegung die Finanzverwaltung der Gemeinde zu übernehmen, da bekam ich aus dem Losungsheft an diesem Tag einen Zuspruch aus dem Propheten Haggai. Das wollte ich euch gerne mal sagen. Da steht nämlich Haggai 2, Vers 4 für mich an diesem Tag. Und nun sei stark. Seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscher. Für mich hieß das, du hast um Klarheit gebetet und nun arbeite. Denn ich bin mit dir, das ist deine Sicherheit. Und wer sagt das? Ich bin der Herr, der Herrscher, der dir das sagt. Falls jemand hier ist in unserem Raum heute, der so etwas erlebt hat, der irgendetwas in seinem Leben bisher erlebt hat, was zu dem Thema Bete und Arbeite passt, dann wäre es schön, wenn wir am Ende unserer Zeit, die wir hier nachdenken, das hören könnten. Denkt mal drüber nach, vielleicht ist jemand hier, der sagt, das habe ich so erlebt, so ähnlich erlebt. Und das ist mir wichtig, wenn wir das erfahren könnten, ist das mitunter auch eine Stärkung für uns, ein Ermutigen. Also es ist nachher gern noch Zeit, dass er einfach uns etwas sagt, wenn so etwas Ähnliches erlebt wurde, wo ihr sagt, ich habe darum gebetet und dann bin ich in die Arbeit gegangen. Das hat wunderbar mit Gottes Hilfe geklappt. Nun, mancher Beter vergisst natürlich auch gern, dass er noch 2 Hände und 2 Füße hat zum Zupacken und zum Tätigwerden. Denn auf Gott vertrauen heißt jetzt nun bestimmt nicht, sich in den Schaukelstuhl zu setzen und zu warten, was geschieht und dann keinen Finger mehr krumm zu machen. Gott meint nämlich nicht, dass wir anstelle von Arbeit beten und auch nicht, dass wir anstelle von Beten arbeiten sollen. Das führt zu argem Missverhältnis. Und Arbeiten meint auch nicht nur die Arbeit, die man halt auf der Arbeit tut, in der Firma oder die Hausarbeit daheim. Es bedeutet, in allen Bereichen tätig zu werden, soweit es an einem selbst liegt. Überall dort aktiv zu sein, wo wir eine Möglichkeit sehen oder auch eine Möglichkeit direkt suchen. Wo kann ich tätig werden? Im Reich Gottes vielleicht. Also nicht passiv abwarten, was auf uns zukommt. Gott möchte keineswegs, dass wir ihm mit den Händen in den Schoß die Kleinarbeit anhängen, die wir sehr wohl selbst tun könnten. Ebenso verhält es sich auch, wenn wir uns mit Schlamperei oder Gedankenlosigkeit in Lebenssituationen hineinmanövrieren, die vermeidbar gewesen wären. Ich denke dann dran, wenn jemand Termine verschludert, die wichtig wären, Abgabezeiten versäumt, wenn jemand sich nicht um wichtige Dokumente kümmert, Finanzen nicht rechtzeitig regelt und dann beim Schaden Sturm beten, dass Gott hilft, gemäß Psalm 50, Vers 15. Ihn in der Not anrufen, dass er uns helfen wird. Das ist schon richtig, aber das meint Gott sicher so nicht. Gott ist zwar auch bei selbstverschuldeten Problemen immer noch der, auf den Verlass ist. Das stimmt schon. Aber es geht ja eigentlich darum, dass wir für ihn brauchbare Diener sein sollen in seinem Reich und einsatzbereite Nachfolger. Aber das ist eben doch schon nur nötig und möglich, wenn wir mitdenken und uns nicht selbst und andere durch eine falsche Sicht von Eigenverantwortung um solchen Segen bringen. Und dann gibt es noch diese leidigen Beispiele aus Gemeinden, wo Not am Mann ist, wo ein Dienst zu besetzen wäre, wo Ersatz gesucht wird oder auch eine Verstärkung. Aber der Einzige, der womöglich das Talent dazu hätte, die Begabung, der dafür überhaupt die Fähigkeit und die Zeit besitzt, der ist wochenlang oder auch nie dazu bereit, weil er erst so lange beten muss, bis er eine Klarheit hat darüber, ob er das machen soll oder nicht, bis Gott ihm ein Zeichen der Bestätigung gibt. Ich halte sehr viel vom Gebet, bevor wir eine wichtige Entscheidung treffen, aber man kann es auch eindeutig übertreiben. Mit dieser Einstellung und jede spontane Hilfe von eigener Seite unterbinden. Und wer diese Sicht so noch fördert und sich so ein bequemes Plätzchen schafft, wird er natürlich immer seltener auch aufgefordert, mal einen Dienst zu tun oder irgendwo eingebunden zu werden. Allerdings darf er sich dann eher auch nicht wundern, wenn er auch weniger Gemeinschaft hat auf der Erde und vielleicht auch im Himmel dann entsprechend weniger Lohn erhalten wird. Und bei manchen Menschen gibt es sogar eine weitere Steigerung dieses einseitigen Handelns. Zu den Händen und Füßen schalten sie auch noch den Verstand aus. So als stünden irgendwo in der Bibel die zwei Verse: Arbeite nicht, glaube nur. Oder wer glaubt, braucht nicht mehr zu denken. Doch beim Denken ist das sogar das Gegenteil der Fall. Gott fordert uns in seinem Wort auf, klug zu sein wie die Schlangen. Und er fordert uns auch auf, um Weisheit zu bitten, wenn es uns an Weisheit mangelt. Gott geht es darum, dass wir unseren Verstand gebrauchen. Im Buch der Sprüchen stehen zum Beispiel recht viele Ratschläge der Weisheit, die wir beherzigen sollen, wie wir unseren Verstand einsetzen sollen. Und wenn wir einmal uns in diesem Alten Testament so umblättern und einmal nachdenken über die großen Gottesmänner und Feldherren, welche Taktik die angewählt haben, wie klug die waren, dann verstehen wir schnell, dass Gott sogar allergrößten Wert darauf legt, dass wir unseren Verstand gebrauchen, unser geistiges Potenzial nützen und einsetzen. Und übrigens überlässt Gott das Denken eindeutig nicht nur den Männern. Damit kommen wir zur zweiten Person aus dem Alten Testament, die das hingekriegt hat, dieses Gleichgewicht mit Beten und Arbeiten. Und das ist natürlich eine Frau, die Frau des primitiv denkenden Nabal. Die heißt Abigail. Und da wollen wir ganz kurz auch nur anreißen, ihre Geschichte. Die steht nämlich im 1. Samuel Buch, Kapitel 25. Und wie vorhin auch schon wegen Nehemia, habe ich gedacht, dann lest es einfach mal zu Hause durch, was da geschehen ist. Aber etwas wollen wir schon gern betrachten, kurz. Aber eben nur kurz anreißen möchte ich das. Im 1. Samuel 25, da lesen wir zunächst im Vers 3. Der Name des Mannes, worum es da geht, war Nabal. Und der Name seiner Frau Abigail. Jetzt kommt eine Beschreibung. Sie war eine Frau von klarem Verstand und schöner Gestalt. Abigail. Abigail hat also einen ausgezeichneten Verstand und war darüber hinaus noch eine schöne Frau. Das steht hier. Und da steht noch was zu dem Mann. Der Mann aber war roh und boshaft in seinem Tun. Na, passt das zusammen? Das ist die Situation dort. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, bringt eben dieser Mann Nabal seine Leute mit seiner offensichtlichen Dummheit und Undankbarkeit sogar in Lebensgefahr. Alles, was um ihn ist. Das steht im Kapitel 25 weiter, im Vers 10 und 11. Vielleicht ganz kurz vorher noch zum Verstehen. In dieser Gegend, wo dieser Nabal seine Schafe und seine Herden hatte, hat sich David aufgehalten. David mit seinen Leuten. Und hat letzten Endes auch dem Nabal irgendwo sowas wie einen Schutz gegeben. Da wurden keine Schafe geklaut, weil ja der David da war. Und eines Tages war es dem David so, dass er auch für seine Leute mal was brauchte. Er wusste, da sind Schafscherer bei dem Nabal, da sind allerhand los und wahrscheinlich, möglicherweise schlachten die auch. Und wir können auch mal was gebrauchen und schickt seine Leute los und sagt zu dem Nabal, wir können das mal lesen, Vers 8, Kapitel 25. Lass die Leute in deinen Augen Gunst finden, denn wir sind an einem Festtag gekommen. Gib nun deinen Knechten und deinem Sohn David, was deine Hand findet. Deinem Sohn David. So erniedrigt sich David. Also mit anderen Worten, wir brauchten mal was von dir, hilf uns mal. Wir waren ja auch für dich da. Ja, und dann geht es im Vers 10 und 11 weiter. Aber Nabal antwortete den Knechten Davids und sagte, wer ist David? Und wer ist der Sohn Isais? Heutzutage gibt es viele Knechte, die ihren Herrn davonlaufen. Ein jeder seinem Herrn. Und ich sollte mein Brot und mein Wasser denen geben? Mein Geschlachtetes, das ich für meine Scherer geschlachtet habe? Und es Männern geben, von denen ich nicht weiß, woher die sind? Na, sag mal, geht denn das? Er wusste doch, wer da war, der David. Also man sieht wirklich die Dummheit aus diesen Menschen reden. So, und das war dem David zu viel. Aber richtig zu viel. Und über diese Grobheit kommt der David derartig in Raserei, dass er alles ausrotten will, was männlich ist. Alles, was um den Nabal rum ist. Das lesen wir im Vers 21 und 22 dieses Kapitels. David aber hatte gedacht, fürwahr, umsonst habe ich alles behütet, was diesen Menschen in der Wüste gehört, sodass ich nicht das Geringste vermisst wurde, dass nicht das Geringste vermisst wurde von allem, was er hatte. Und er hat mir Gutes mit Bösen vergolten. So tue Gott den Feinden Davids und so füge er hinzu, wenn ich von allem, was ihm gehört, bis zum Morgen einen übrig lasse, was männlich ist. Dort wird Luft gemacht. So entscheidet jetzt David. So, und das erfährt die Abigail, die Frau, diese Dummköpfes. Die erfährt das. Was macht sie? Die setzt sich jetzt nicht hin und jammert verzweifelt. In ihrer Hütte, ihrem Zelt, weiß ich. Was wird bloß werden? David wird uns alle umbringen. Wir haben gar keine Chance. Was soll bloß werden? Ich denke, sie fleht zu Gott. Das denke ich schon, das dürfen wir sicher annehmen. Das ist nämlich der Punkt von der einen Seite, das Beten. Ich denke schon, dass sie zu Gott gebetet hat und sagt, was soll hier werden? Gott, gib mir gute Gedanken vielleicht. Und dann wird sie blitzartig aktiv, sodass sie den Knechten, den Schafscherern, dem gesamten eigenen Haus das Leben rettet mit ihrer Art und mit ihrer Tat, mit dem, was sie denkt und handelt. Sie denkt, plant und handelt sofort. Und das war sehr effizient. Wenn wir die Geschichte komplett lesen würden, staunen wir. Und sie bringt den David davon ab, sowas zu tun, nämlich Blutschuld auf sein Leben zu legen. Und er bedankt sich bei ihr, der David. Und das wollen wir noch lesen, Vers 32 und 34, 32 bis 34. Und David sagte zu Abigail, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der dich an diesem Tag mir entgegengesandt hat. Und gepriesen sei deine Klugheit. Und gepriesen seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit meiner eigenen Hand zu helfen. Aber so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, der mich bewahrt hat, dir Böses zu tun. Wenn du mir nicht eilends entgegengekommen wärst, so wäre dem Nabal bis zum Morgenlicht nicht einer, der männlich ist, übrig geblieben. Sie bedankt sich bei ihm. Er weiß es, dass er hätte Blutschuld auf sich geladen in seiner Raserei. Und ein Stück weit war sie auch recht. Und ich denke, dass einmal mehr diese Geschichte aus der Bibel deutlich macht, wie praxisorientiert Gottes Wort ist und wie großartig es sich als Ratgeber für unser Leben eignet. Der praktische Verstand im täglichen Leben wird durch den Glauben nicht ausgeschaltet, wie manche denken. Schließlich hat ja Gott uns das Denkvermögen geschenkt. Er hat es ja so geschaffen, dass wir denken können. Ein paar Beispiele vielleicht. Wenn jemand eine neue Wohnung sucht, eine neue Arbeit braucht, da ist es wichtig und sinnvoll, Anzeigen zu lesen. Vielleicht Wohnungsmakler einzuschalten. Vielleicht Mundpropaganda auch zu machen für sein eigenes Vorhaben, für sein eigenes Bedürfnis. Dennoch sollen wir natürlich jeden Schritt für Schritt im Glauben tun. Anderes Beispiel, wenn jemand um eine Frau betet, soll es auch geben. Dann wird er nicht der Gemeinschaft von Menschen ausweichen und warten, bis eine Frau zu ihm kommt und sagt, guten Tag, ich bin Ihre Frau, der Herr hat mich zu Ihnen geschickt. Ganz so wird es wohl doch nicht gehen. Also er wird einer Gemeinschaft von Menschen eher nicht ausweichen, sondern auch dort eine Möglichkeit sehen, nachdem er gebetet hat, um eine Frau auch vielleicht dort eine zu finden. Wir sollten so leben und handeln, dass Gott unsere Gebete erhören kann. Anderes Beispiel, wenn jemand um Gesundheit betet, dann sollte er auch so leben, dass es ihm gut geht. Einige denken und lehren, Gott habe so einen geheimnisvollen Zauberstab, den er dann über den Kranken schwingt und der entzieht sich natürlich jeglicher Mitarbeiter, Gott macht das dann schon. Ich habe eine Geschichte gelesen, da ist Modi gebeten worden, um die Gesundheit eines kranken Pastors zu beten. Hat man also dem Modi angetragen, da ist der Pastor krank, du bist ein Mann Gottes, du betest doch gern und bete doch mal für den kranken Pastor. Und was sagt der Modi, das mache ich nicht. Dachte ich, wie geht das denn? Ich werde nicht für ihn beten. Er tut die Arbeit von 10 Tagen in 5 und isst alles, was er sieht. Und damit kann er nicht gesund leben. Und dann hat der Modi sich gesagt, da muss ich auch nicht für den seine Gesundheit beten. Heißt also, bete und arbeite. Also das, was du tun sollst, ist einfach zu tun. Und wenn jemand merkt, dass es in seiner Ehe nicht mehr so läuft, wie es eigentlich laufen sollte, dass es nicht mehr so schön ist, wie es mal war am Anfang. Warum auch immer. Ist es durchaus richtig, Gott um Hilfe zu bitten. Zu beten, Gott, du hast uns doch zusammengebracht. Wir hatten es doch schön. Ich weiß gar nicht, warum das nicht mehr ist. hilf doch. Das ist sicher richtig. Aber zur gleichen Zeit sollte er sich fragen, was er tun kann. Heißt arbeiten. Was kann ich dran arbeiten, dass es wieder schön wird? Wo muss ich in meinem Herzen mich vielleicht verändern, in meiner Ansicht, in meiner Redeart oder was auch immer? Bete und arbeite, dass die Beziehung wieder ins Lot kommt. Und dann wird Gott auch helfen, mit Sicherheit. Oder wenn jemand dafür betet, dass Gott ihn dazu gebraucht, Menschen für Jesus zu gewinnen, dann wird er sich auch bei entsprechenden Veranstaltungen daran beteiligen. Sei es jetzt Pro Christ oder vielleicht auch jetzt die Landesgartenschau im Sommer in Oelsnitz. Bete und arbeite. Einen anderen Gedanken noch, eine andere Frage, sind wir bereit, die Antwort auf unsere eigenen Gebete zu sein? Die Antwort auf unsere eigenen Gebete zu sein. Kennst du das auch? Du gehst eine Straße lang oder in einer Stadt und da liegt ein Obdachloser. Haben wir in Hamburg gesehen. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Du weißt gar nicht, was du machen sollst. Sprichst du den jetzt an oder wie willst du dem Jesus nahebringen? Oder du fährst langsam an einer Unfallstelle vorbei auf der Autobahn. Oder du erfährst von der finanziellen Not einer Familie. Das Nächste, was du machst, du sendest wahrscheinlich ein Stoßgebet gen Himmel und sagst, ach Gott, du großer Gott, du schenk doch irgendeine Hilfe diesen Menschen da, der da liegt. Schick jemanden vorbei, der ihre Not lindert. Kannst du dir vorstellen, dass Gott dich gebrauchen kann, die Antwort zu sein auf dein Gebet? Sind wir bereit, eigentlich unseren Gebeten, wenn der Herr es zeigt, Taten folgen zu lassen? Beten und arbeiten. Gott möchte uns gern gebrauchen, an seiner Stadt Hilfe für verlorene und verletzte Menschen hier auf der Erde zu werden. Und weil Jesu Geist in uns lebt, sollten wir beim Beten für einen anderen Menschen darauf achten, was unser Herr tun würde, um der Not dieses Menschen zu begegnen. Wenn er körperlich wirklich da wäre, was würde Jesus tun? Wenn er da wäre, die Situation sehen würde? Könnte dieser Gedanke unsere Erwartungshaltung, wie die Antwort auf unser eigenes Gebet sein sollte? Vielleicht ändern. Sollten wir vielleicht unser emotionales Stoßgebet vertiefen, indem wir auf die Stimme des Geistes Gottes horchen, der zu unserem Herzen reden will? Wie viele Gelegenheiten haben wir schon verpasst, weil wir möglicherweise nicht als solche Impulse geachtet haben, Jesus mitten im Leben und in so mancher Not bekannt zu machen? Könnten wir uns vorstellen, wie erfüllt und aufregend das Familienleben würde, wenn jeder kontinuierlich auf den Herrn hören würde, um herauszufinden, wie Gott uns alle gebrauchen möchte, um die eigenen Gebete zu beantworten? Auch dazu habe ich eine Beispielgeschichte. Ein Vater leitete seine Familie bei der Hausandacht. Und wenn er betete, dann nannte er die arme Witwe gegenüber in der Straße und zählte so all die Dinge auf, die ihr fehlen, die sie nötig brauchte. Und dabei erwähnte er im Gebet auch, wie er sich das so vorstellt, dass Gott der Witwe helfen könnte. Seiner Frau rollten dabei die Tränen des Mitleids über die Wangen. Nur der Sohn der Familie, der betete nicht mit, der war bei der Angelegenheit in Gedanken. Und als der Vater das Amen sprach, ging er mit ausgestreckten Armen zum Vater und hat gesagt, gib mir mal deine Geldbörse, ich gehe mal rüber zu der Witwe und werde mal dein Gebet beantworten. So, das war also für den Jungen einleuchtend, dass Beten und Arbeiten zusammengehört. Es war ihm einfach klar, dass das Gebet und die Tat zusammengehen müssen, wo irgendetwas möglich ist. Natürlich geht es nicht überall so. Aber das ist uns doch ein Beispiel und eine Lektion. Unser Gespräch mit Gott muss doch von Werken begleitet werden. Zum Beispiel, wenn wir Gott bitten, dass er Arbeiter in seine Ernte senden möchte, sind wir da bereit, auch selbst uns zur Verfügung zu stellen, wenn wir solche kühnen Gebete sprechen. Wenn wir um die Errettung der Menschen beten, sind wir zum Zeugnis für Jesus bereit. Wenn wir um die Wiederkunft unseres Herrn beten, wirkt diese vorbereitende Hoffnung sich sittlich aus in unserem Leben. Sind wir gute Haushalter über die uns von Gott anvertrauten Güter? Ehren wir Gott in allem unserem Tun, an jedem Tag unseres Lebens? Wenn wir erkennen, dass der Herr uns einen Auftrag gibt oder gegeben hat, der mit der Bibel übereinstimmt, dann lasst uns einfach danach handeln. Gott verlangt nicht mehr von uns, als was wir wirklich tun können. Er verlangt nicht mehr, als wir schaffen können. Er geht, denke ich, langsam und stetig mit uns voran. Und wenn wir in kleinen Dingen treu sind, dann wird er uns auch größere Dinge anvertrauen. Vielleicht legt er uns auch ans Herz, jemanden zu schreiben, einen Brief zu schreiben oder ein ermutigendes Telefongespräch zu führen, das ja heute möglich ist. Auch wenn du das jetzt nicht direkt vom Herrn gehört hast, durch eine Stimme vom Himmel, so tust du doch in jedem Fall etwas, was dem Wesen Gottes entspricht, der durch den Heiligen Geist in dir wohnt. Machen wir einfach anderen Mut, eine Antwort auf die Gebete zu werden, die sie selbst gesprochen haben. Das dürfen wir machen. Und auch uns selbst. Jeder kann mithelfen, zu erkennen, wie wir Füße und Hände für Jesus sein können in dieser Welt. Dass wir einfach offen dafür sind. Und manchmal ist es gut, wenn man Menschen dazu ermutigt. Und wenn wir uns dann entschließen, auf den Herrn zu hören, zusammen beten, dass er uns gebrauchen kann, Hände und Füße zu sein in seinem Werk, hier im Leben anderer Menschen, werden wir Segen über Segen erfahren. Gott hat uns doch gesegnet und deswegen sollen wir ein Segen für andere sein. Und wer möchte das eigentlich nicht von uns? Seien wir dazu bereit, in der vor uns liegenden Woche ein Segen für andere zu sein, zu beten, zu arbeiten, Hände und Füße für andere zu sein. Und jetzt ist die Stelle, wo ich fragen möchte, gibt es vielleicht jemanden hier, der uns übers Mikrofon, dass wir es alle hören können, was sagen möchte, der sowas erfahren hätte in diesem Glaubensleben, die zwei Seiten erlebt hat, bete und arbeite, dann wäre es jetzt der Platz dazu. Dann kommt gerne vor.
Zu dem Beten und Arbeiten habe ich jetzt nichts zu sagen, aber zur Gebetserhörung würde ich vielleicht was sagen, geschehen vor etwa einer anderthalben Woche, als wir in Bayern zu Besuch waren. Unsere kleine Enkeltochter ist also anderthalbes Jahr. Laufen alleine kann sie noch nicht, aber kombinieren, denken und reden, das kann sie sehr gut. Und da ist die Mutti einkaufen gegangen mit ihr, weil wir ja zu Besuch kamen. Und kam dann mit einem riesen Einkaufswagen aus dem Einkaufszentrum raus. Und es hat gegossen, was vom Himmel geht. Und da sagt sie, was machen wir denn jetzt? Und da sagt die Kleine, beten. Und da hat sie gedacht, beten, es regnet, ja, Wasser wird abgebracht. Hat dann gedacht, na gut, wenn es die Kleine sagt, dann beten wir. Als sie fertig war mit dem Gebet, kommt eine Frau mit einem riesen Regenschirm und sagt, ich denke, Sie können einen Regenschirm jetzt gebrauchen, um das Auto in den Wagen auszuladen, im Auto und das Kind. Und wenn Sie fertig sind, dann können Sie ihn wieder dort an die Tür stellen. Das ist nicht Gebetserhörung.
Sehr schön. Dankeschön. Ja, schönen Dank. Das sind so kleine Dinge, wo man einfach sieht, dass Gott mit uns ist. Auch ganz, auch uns selbst manchmal ermutigt durch Kinder, durch Kindermund. Wie auch der Kleine halt, der dann
das Portemonnaie ganz gerne mal genommen hätte und mal rübergegangen wäre und das Gebet auch hören möchte. Sehen, haben wir noch etwas? Ist noch jemand da? Wenn das jetzt nicht der Fall wäre, ist das, haben wir in unserem Liederbuch ein schönes Lied, das Lied Nummer 668. Und das denke ich, dass wir das einfach auch vielleicht zur Abrundung der ganzen Gedanken noch miteinander singen. Da haben wir zum Beispiel im dritten Vers stehen: So lass vor jeder Arbeit die Hände betend ruhen. Das hat das eigentlich wieder aufgegriffen. Oder im letzten Vers steht: Du lebst, wo Gott dich segnet. Ja, wir haben gesagt, sind gesegnet und wollen ein Segen sein. Du lebst, wo Gott dich segnet. Ja, nie für dich allein. Der Beter wird als Täter ein Zeuge Jesu sein. Ich denke, das fasst es recht gut zusammen, die Gedanken von Beten und Arbeiten, von dem Gleichklang im Glaubensleben. Wir wollen ja unseren Glauben leben und sind sozusagen auf die beiden Waagschalen angewiesen, die im Gleichklang sein sollen. Dass Gebet und Arbeit miteinander in Übereinstimmung sind. Unsere Jugend, beziehungsweise die noch da sind, die wollen uns jetzt begleiten mit dem Lied 668, das wir jetzt einfach so als Zusammenfassung noch singen möchten. 668, die Hände, die sich falten, ruhen von der Sorge aus.